Schönen guten Tag, dies ist die Folge 88 der Clean-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute freut es mich, mal wieder jemanden begrüßen zu können, der Mediziner ist. Ich begrüße ganz herzlich in Wiesenherdecke Ralf Brinks. Hallo, Herr Brinks.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben, Herr Herting. Das ist eine schöne Gelegenheit, dass ich hier bei Ihnen sein darf.
Klasse. Ich weiß von Ihnen, Herr Brinks, dass Sie einen Lehrstuhl haben für medizinische Biometrie und Epidemiologie an der Universität Wittenherdecke, sehr, sehr bekannt ist. Dort an der Fakultät für Gesundheit, Department für Humanmedizin heißt das. Außerdem sind Sie Mitglied der Corona-Datenanalysegruppe an der Uni München. Kurze Frage zunächst mal zu dieser Analysegruppe. Was ist das? Wie ist diese Gruppe zustande gekommen?
Also diese Gruppe in München ist am dortigen Institut für Statistik installiert und dort gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich über Medizindaten Gedanken machen und das dann statistisch auch schon seit Beginn der Pandemie, also schon über den kompletten Zeitraum verfolgen, die Datenqualität verfolgen und auch selbst Analysen dazu rechnen. Also Stichwort, was ja bei Fallzahlen oftmals ein Problem war, diese Meldeverzüge. Und in München die Gruppe hat dann also eigene Algorithmentechniken gefunden, um zum Beispiel die Meldeverzüge dann zu korrigieren und zu zeitaktuellen Schätzungen zu kommen. Der Kontakt ist zustande gekommen. Ich habe eine Zeit lang in München auch gearbeitet, hatte dort eine Tätigkeit. Von meiner Ausbildung her bin ich Mathematiker und habe natürlich dann immer einen Bezug zu Zahlen gehabt und habe aber dann ein Zusatzstudium gemacht in London, habe einen Master in Epidemiologie und bin eben in der medizinischen Fakultät oder am Department für Gesundheit dort beschäftigt. Aber es ist eine medizinische Ausrichtung, wo ich mit meiner beruflichen Tätigkeit unterwegs bin.
Habe ich jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren. Diese Schnittstellen von Medizin und Statistik, Mathematik, ist das eine häufige Kombination?
Naja, also nach meinem Dafürhalten eher zu wenig. Wenn ich mir anschaue, wo meine Kommilitonen aus der Mathematik dann beruflich untergekommen sind, dann ist es oftmals eben nicht die Medizinbranche. Ich habe eine Zeit lang auch in der Industrie zum Beispiel also zu Medizintechnik geforscht und bin dann nach einer Zeit wieder zurück an die Universität gekommen, akademische Forschung betrieben. Und das ist sicherlich etwas, was etliche nicht machen. Die bleiben dann in der Industrie und in der Branche würde ich eher sagen, dass es Leute mit einer starken Affinität zu Zahlen dann eher in, ich sag mal, Versicherungsbranchen zieht oder vielleicht Banken. Da würde ich sagen, das ist so ein klassisches Feld und viele meiner Kommilitonen dann untergekommen sind. Aber für mich war relativ rasch klar, dass ich in die Medizin möchte, denn zu meiner Zeit gab es noch den Zivildienst und dort habe ich im Rettungsdienst meinen Zivildienst absolviert und habe dann da neben meiner schon länger bestehenden Liebe zur Mathematik auch meine Zuneigung zu eben der Medizin und insbesondere ja der Möglichkeit erkannt, anderen Leuten dann durch mathematisches Verständnis, durch Zahlen, Kenntnisse zu helfen. Das war meine Motivation, weshalb ich hier in die Medizinbranche gegangen bin.
Als Laie beobachtet man in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl von Vorhersagen und Modellen, eine verwirrende Vielzahl oft. Woran erkennt man eigentlich ein zuverlässiges, solides Modell? Oder ich mache mal zwei Fragen daraus. Erstens, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vorhersagen und Modellen? Und zweitens, wie erkennt man als Laie, was da zuverlässig ist und was jetzt vielleicht nicht so solide ist?
Also ein Modell ist, wir sagen immer, einfach nur eine strukturierte Denkweise, eine besondere Denkweise an eine mitunter wissenschaftliche, gar nicht mal infektionsepidemiologische Fragestellung heranzugehen ist. Also Modelle findet man in den Naturwissenschaften sehr häufig. Also wir haben zum Beispiel in der Schule mal gelernt, irgendwie, dass ein Atom aus einem Kern besteht und dann fliegen Elektronen auf Kreisbahnen drumherum. Das ist so ein Modell, ein Atommodell. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Man hat relativ stark Hinweise dafür, dass dieses einfache Bild überhaupt nicht zutrifft. Aber es hilft uns, bestimmte Phänomene zu erklären. Also das ist erstmal eine Art, wie wir naturwissenschaftliche Phänomene, dann hinterher auch eine Ausbreitung einer Infektion, denken können in strukturierter Form. Das ist ein Modell. Und wenn Sie jetzt eine Vorhersage, eine Prognose im Kopf haben, dann ist die Anwendung eines solchen Modells dann zum Beispiel die Vorhersage von zukünftigen Fallzahlen, von zukünftigen hospitalisierten Fällen oder so etwas. Also das Modell selbst ist erstmal nur die Denkweise und dann würden wir sagen, die Voraussetzung oder die Voraussage, das ist dann eine Anwendung. So kann man sich es ein bisschen vorstellen. Jetzt zu erkennen, wann ein Modell besonders gute, valide Vorhersagen macht, ist, es gibt da eine, ja, schon seit mehreren Jahrzehnten ein Kanon, eine Art Wissenschaft, die sich da herausgebildet hat, also wie solche strukturierten Denkansätze funktionieren. Also geht zurück bis in die 1920er Jahre, wo man also dann gesagt hat, okay, eine solche strukturierte Denkweise, wir teilen die Bevölkerung in bestimmte Gruppen ein, Leute, die eine Infektion schon durchstanden haben, die dann für eine gewisse Zeit zumindest auch nicht mehr infiziert werden können. Also Stichwort genesenen Status. Oder es gibt auch Leute, die ansteckend sind und Leute, die empfänglich sind für Infektionen, dann anstecken. Und dieses Einteilen in Klassen, das hat sich, sage ich jetzt mal, seit mehreren Jahrzehnten herausgebildet. Das ist sozusagen, da gibt es eine etablierte Wissenschaft dazu. Was jetzt in den neueren Jahren hinzugekommen ist, ist, dass man also durch die Verstärkung von Computerleistung, wird ja immer einfacher, an Rechenzeit zu kommen, dass man diese Modelle zunehmend komplizierter gemacht hat, was man also vielleicht vor 50 oder gar vor 90 Jahren gar nicht so recht berechnen konnte, dass es jetzt möglich geworden ist. So, das heißt also, wenn wir ein Modell im Hinblick auf die Validität untersuchen oder beurteilen wollen, dann sollten wir zunächst mal uns angucken, benutzt das etwas, was auch in der Wissenschaft der Modellbildung, also der Infektionsmodelle jetzt speziell, ob das etabliert ist. Dass eben diese Einteilung in verschiedene Stadien war lange Zeit der Goldstandard, den man da verwendet hat. Und das ist auch oftmals heute noch so. Die ersten Modelle, die zur SARS-CoV-2-Modellierung rausgekommen sind, waren genau solche Modelle. Das heißt also, erstmal guckt man danach, nutzen die Techniken, die eigentlich schon über Jahrzehnte verwandt worden sind. Und das ist auch bei den meisten Modellen der Fall. Was dann aber relativ rasch schon jetzt hier im Hinblick auf SARS-CoV-2 hinzugekommen ist, ist, dass die starke Altersabhängigkeit bei den Risiken eine Rolle gespielt hat. Das wussten wir schon recht früh in der Pandemie. Und da kann man sich sofort als nächstes stellen, haben alle diese Modelle, die damals auch schon frühzeitig durch die Medien gegangen sind, weil sie auch eine große Rolle in der Politikberatung gespielt haben, haben die zum Beispiel diese Altersabhängigkeit mitmodelliert. Und da kann ich jetzt schon sagen, das ist der erste Moment, wo man ins Staunen kommt. Denn Sie erinnern sich vielleicht noch an die Leopoldina-Stellungnahme aus dem vorletzten Winter. Da, die basierte auf einem Modell, wo, obwohl wir schon wussten, dass wir eine starke Risikoabhängigkeit hatten, was das Alter anbetrifft, hat man aber da diese Altersabhängigkeit nicht mit berücksichtigt. Das heißt also, Sie sehen, es ist so ein Wechselspiel. Wir haben eine gewisse Tradition, die eingehalten werden muss, also Jahrzehnte Forschung bei der Modellierung, aber auch eine Anpassung dieser Erkenntnisse auf die jetzt vorliegende Situation, also mit Modellierung der überaus wichtigen Altersabhängigkeit, der Sterblichkeit zum Beispiel, aber auch der ja der Hospitalisierungsrate und so weiter. Und das war dann schon nicht bei allen Modellen mehr der Fall. Also dieses Leopoldina-Modell, wie ich gerade sagte, das hatte zum Beispiel die Altersabhängigkeit damals noch nicht mit modelliert.
Worauf führen Sie solche Fehler zurück? Das ist ja, das leuchtet einem ja sofort ein, dass das dann ja, nicht.
Das leuchtet einem ein, wobei das auch so ein bisschen Fortschritt des Wissens ist. Also es ist natürlich erstmal einfacher, ein Modell ans Laufen zu bekommen, was ja einfach ist und bestimmte Risiken ausblendet, dass man dann einfach mal sagt, na ja, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das Risiko im Mittel modelliert werden müsste. Also es war ja recht schnell klar, dass also in jungen Altersklassen viele Risiken gar nicht auftreten, dafür in höheren Altersklassen mehr, also Stichwort Sterblichkeit, wenn das eine Zielgröße in so einem Modell sein soll, wie es auch oft war, dann sagt man, gut, dann gehen wir von einer mittleren Sterblichkeit aus, die dann irgendwo zwischen den Jüngeren und den Älteren liegt, also so, ich sag mal, vielleicht bei den Leuten in der Größenordnung von 50. Das ist ja eine vereinfachende Annahme und das kann man vielleicht auch erstmal so machen, aber insbesondere, wenn es dann darum geht, Durchsetzung von Maßnahmen oder Ersinnen von Maßnahmen, dann würde man natürlich schon eher Modelle präferieren, die dann auch die entsprechenden vulnerablen Gruppen mitmodellieren, um dann auch Maßnahmen zielgerichtet zuzuschneidern und nicht jetzt zu sagen, okay, wir rechnen mit einem mittleren Teilnehmer unserer Population oder mittleren Populationsbestandteil. Wir sind eben nicht alle hier zwischen 50 und 60, sondern wir haben Kinder und wir haben Jugendliche, die sich in ihren Risiken ganz von denen unterscheiden als in den höheren Altersklassen und gab es zu den Hochbetagten hin.
Hat das was mit Vorverständnis zu tun, dass man in die Modelle Faktoren einfließen lässt, die manche für wesentlich halten und vielleicht manche für nicht so wesentlich?
Es ist so ein Wechselspiel. Obwohl wir jetzt wussten, dass das Risiko sehr stark altersabhängig ist, wir müssen natürlich auch dann Manpower zur Verfügung stellen, die Modelle dann umzusetzen. Und so ein Modell, was die Altersstruktur mit berücksichtigt, das ist einfach umfangreicher, das computertechnisch umzusetzen, als ein einfaches Modell, was diesen Risikofaktor komplett ignoriert. Das ist einerseits Erkenntnisgewinn, ja, also das war aber jetzt hier gar nicht so der ausschlaggebende Punkt nach meinem Dafürhalten, weil wir das recht früh schon mitgekriegt haben. Aber es ist auch so etwas wie, wir müssen das Modell ja erstmal ins Laufen bekommen. Und dann ist es manchmal auch so ein Wettlauf unter den einzelnen Forschergruppen. Es gab dann eine Gruppe, die relativ rasch schon, also im Juni 2020 sind die schon in ein hochrangiges Journal gekommen in Science. Und das war dann noch ein Modell, was nicht altersadjustiert war, wo die Altersklassen keine Rolle gespielt haben. Aber das war dann so ein Modell, was dann, sag ich mal, das Wettrennen irgendwie gewonnen hat. Ich nehme an, es werden noch andere Einreichungen bei diesen Fachjournals dann stattgefunden haben und man hat sich dann, aber das war das Erste, was dann da publiziert worden ist. Das ist auch so eine Art Wettbewerb. Wer bringt es dann als erstes fertig, sein Modell zu publizieren? Und dann will man natürlich auch so ein bisschen bei der Entwicklung auf Geschwindigkeit gucken. Das muss dann nicht das beste Modell sein. Und aus der Gruppe sind dann auch in der nachfolgenden Zeit weitere Modelle entstanden, die auch Alters- und auch andere Mechanismen, andere Risikokonstellationen, Komorbiditäten zum Beispiel, Vorerkrankungen dann mit berücksichtigt haben. Das ist so eine Art evolutionärer Prozess. Man wird immer besser bei der Modellbildung.
Was ist denn davon zu halten, wenn man zum Beispiel Modelle baut auf der Grundlage, also über Vorhersagen erstellt für Infektionen auf der Basis von Handydaten über Bewegungen?
Ja, das ist ein Freiheitsgrad, den man in ein Modell einbauen kann, dass man also jetzt versucht, neben so einem Faktor wie gerade Sterblichkeit ist altersabhängig, dass man also auch guckt, wie finden denn Kontakte zwischen den Individuen statt. Dafür braucht man dann schon etwas tiefergehendere Modelle, wo also auch dann Bewegungen der einzelnen Individuen in so einem Modell mit berücksichtigt werden können. Und das ist dann schon würde ich sagen, anspruchsvoller, so etwas zu machen. Man braucht erst einmal mehr Rechenleistung, man braucht noch mehr Manpower, um so etwas computertechnisch umzusetzen. Das ist jetzt sozusagen die technische Anforderung. Jetzt Ihre Frage zielt aber, glaube ich, ein bisschen stärker darauf hinaus, ob Handydaten tatsächlich geeignet sind, um so etwas anzugucken. Und da muss man jetzt aus epidemiologischer Sicht natürlich ein Fragezeichen daran machen. Wir sehen vielleicht irgendwie, dass so ein Bewegungsradius eines Handys sich im Laufe der Pandemie irgendwie ändert, wenn Maßnahmen oder irgendwelche Änderungen stattfinden. Also jetzt ein Lockdown wirkt oder wird in Kraft gesetzt oder es gibt gerade viel Berichterstattung in den Medien dazu. Dann kann man vielleicht aus Handydaten Rückschlüsse ziehen, dass sich irgendetwas tut. Aber nicht vergessen, so ein Handy liefert eine bestimmte Form von Daten und nur nicht unmittelbar etwas, was vielleicht zielführend wäre im Hinblick auf die Übertragung von Erregern. Und man muss dann wirklich klar und vorsichtig diskutieren, wenn man so ein Modell macht, was mögliche Limitationen sind. Also man kann, das hat sich auch im Laufe der Pandemie herausgestellt, dass viele Infektionen ja innerhalb der Haushalte stattgefunden haben. Und das wäre etwas, zum Beispiel, das Handy liegt in der Wohnung, bewegt sich kaum und es finden trotzdem Infektionen statt. Also da hätte man vielleicht einen Hinweis darauf, dass diese Daten nicht unbedingt das Infektionsgeschehen in reiner Form widerspiegeln. Okay, man kann vielleicht sehen, das Handy wird dann weniger außerhalb der Wohnung bewegt. Also das heißt, vielleicht werden dann öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr benutzt oder sowas. Aber ob das dann starken Einfluss auf das Pandemiegeschehen hat, das ist dann wirklich nochmal aus epidemiologischer Sicht ganz detailliert anzugucken muss hinterfragt werden.
Bei den Berliner Handydaten ging es ja vor allen Dingen um die Wirkung von kontaktbeschränkenden Maßnahmen, Wirkung der verschiedenen artigen Lockdown-Maßnahmen. Was haben wir denn eigentlich für Erkenntnisse darüber, was denn eigentlich was bringt oder gebracht hat? Wissen wir eigentlich beispielsweise etwas darüber, was denn eigentlich 2G bedeutet für die Verbreitung von Infektionen? Wissen wir, was die Schließung von Clubs, Kultureinrichtungen gebracht hat und so weiter und so fort?
Wenn ich den Bogen zu dem vorhergehenden Frage nochmal aufnehmen, also wir wissen sicherlich, dass wir, wenn wir solche Maßnahmen haben, das haben wir auch auf globaler Ebene ja gesehen, nicht nur für Deutschland, haben wir auch in anderen Ländern gesehen, wenn Lockdown wirkt, dass die Leute dann ihr Bewegungsmuster ändern. Das können wir über diese Mobilitätsdaten aus den Handys sicherlich sehr gut nachvollziehen. Ihre Frage zielt aber, und das ist das, was uns natürlich viel mehr interessiert, hat so eine Reduktion des persönlichen Aktionsradius denn dann einen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie? Hat eine Schulschließung, die Schließung von Clubs, hat das Einfluss auf einen Verlauf der Pandemie? Und das ist jetzt zumindest aus wissenschaftlicher Sicht das große Fragezeichen, ob das tatsächlich etwas gebracht hat. Wir haben nämlich dafür keine validen wissenschaftlichen Studien, die kontrolliert zeigen, dass wenn ich in einer Stadt einen Club schließe und in einer vergleichbaren Stadt das nicht tue, dass die Stadt oder Region, wo ich das nicht tue, im Hinblick auf die infektionsepidemiologischen Eigenschaften sich ganz anders verhält als die Stadt, wo wir es eben doch getan haben. Solche Daten haben wir nicht, die uns aus wissenschaftlicher Sicht genau den Wirknachweis für die Wirkung der einzelnen Maßnahmen liefern. Das ist das große Problem. So sehr ich mich jetzt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, so sehr ich mich jetzt darüber freuen würde, dass die Maßnahmen, die ich jetzt, woran ich mich gehalten habe, also dass ich jetzt vorsichtig war, dass ich meine Maske aufgesetzt habe, dass ich vielleicht auf größere Menschenansammlungen, ich habe mich mit meinen Freunden weniger getroffen. Das sind alles persönliche Einschränkungen. Ich würde mir natürlich wünschen, individuell, dass das was gebracht hat, dass es jetzt Leute geschützt hat. Aber mein subjektiver Eindruck ist etwas ganz anderes, als einen wissenschaftlichen Wirknachweis zu führen. Und das ist hier jetzt für fast alle unsere Maßnahmen eben viel zu wenig erfolgt. Und nach einem Wort, wir können es zusammenfassen, für viele der Maßnahmen haben wir keine Evidenz dafür, dass es tatsächlich was gebracht hat.
Woran liegt das? Oder was sind da Fehler gemacht worden? Oder ist es einfach, wäre das einfach eine fragwürdige Vorstellung jetzt, also in einer Stadt mal auf Lockdown zu verzichten, um zu beobachten, wie sich dann die Dinge dort verhalten im Vergleich zu einer anderen Stadt?
Es gab ja mal vereinzelt Initiativen von einzelnen Städten. Also mir würde zum Beispiel Tübingen einfallen, wo man mal versucht hat, mit einem Testkonzept da irgendwie sich gegen die Nachbarregionen zu vergleichen. Und Sie haben mitbekommen, was das für einen Gegenwind gesellschaftlich, politisch gegeben hat, dass also dann hinterher dieses Experiment, wenn ich es mal so bezeichnen darf, es war jetzt noch kein richtiges Experiment, aber man hat ja mal in diese Richtung gedacht, es ist ja abgebrochen worden. Also das hätte man, wenn man das jetzt wissenschaftlich vernünftig hätte begleiten können und das auch dann von Anfang bis Ende mal durchgeführt hätte, dann hätte man sicherlich die Möglichkeit gehabt, solche Daten zu bekommen. Ist aber oftmals eben aufgrund von Druck oder irgendwie, dass es nicht regelkonform erschien, ist es dann abgebrochen worden. Es gab andere Experimente oder ich sag mal, wir nennen das immer natürliche Experimente, wo wir zum Beispiel gesehen haben, es gab mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber in einem Stadtteil in Jena ist das Blockheizkraftwerk ausgefallen und obwohl starke Kontaktbeschränkungen galten, hat man gesagt, okay, das können wir jetzt nicht, die Leute müssten in ihren Wohnungen, sage ich mal, der Kälte ausgesetzt werden. Und man hat dann also diese Maßnahmen fallen gelassen, dass sie dann auch zu Verwandten durften. Das wäre ein natürliches Experiment, wo ich sag mal, ungeplant durch Zufall so eine Konstellation entstanden ist. Und wenn man die Daten wissenschaftlich ausgewertet hätte, es ist ja gar nicht wissenschaftlich begleitet worden, dann hätte man vielleicht einen Indiz dafür bekommen, ob das jetzt am Infektionsgeschehen etwas deutlich geändert hat, also dass man da die Leute, die da in der Kälte hätten leben müssen für einige Zeit, weil das Kraftwerk erst repariert werden muss, wenn man dann geguckt hätte, ob da irgendwie dann in der Folgezeit mehr Infektionen durch die aufgehobenen Kontaktbeschränkungen entstanden sind, wenn man das gemacht hätte. Es ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht begleitet worden. Und es gab dann andere natürliche Experimente, dass man Länder verglichen hat, wo dann also Schulferien waren oder vielleicht Regionen, wo Schulschließungen stattgefunden haben und verglichen hat mit Regionen, wo das eben nicht der Fall war. Und das Problem ist allerdings bei solchen Vergleichen, die man dann möglicherweise auch erst im Nachhinein zieht, dass dann also meistens eine Kombination von Maßnahmen umgesetzt worden ist, dass man es überhaupt gar nicht mehr so fein auseinanderdröseln kann. Was hat denn jetzt was bewirkt und woran sind etwaige Unterschiede dann zu begründen gewesen? Das ist sehr schwierig, das wissenschaftlich hinzubekommen.
Warum fällt es in Deutschland so schwer, Erkenntnisse zu gewinnen? Warum reden wir so viel über englischsprachige Studien? Warum gibt es so wenig Deutsche?
Das ist eine wirklich eine kritische Frage im Hinblick der Pandemie. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass England, was Infektionskrankheiten einerseits, aber auch die Möglichkeiten der statistischen Datenanalyse andererseits, dass uns England da ein ganzes Stück zum Beispiel voraus ist. Also Infektionskrankheiten zum ersten Aspekt. Wir haben in Deutschland zumindest viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich keinen Kontakt mit Infektionskrankheiten gehabt. Das spielte intellektuell in den Universitäten nur eine untergeordnete Rolle. Klar, es gab immer infektiöse Kinderkrankheiten, Masern und so etwas, aber dass wir von einer großen Pandemie hier getroffen wären, das war nicht war überhaupt nie ein Thema. Das heißt also, wenn Sie in der medizinischen Fakultät forschen, dann forschen Sie in der Regel zu anderen Krankheiten als zu Infektionskrankheiten. In Ländern, die einen anderen geschichtlichen Hintergrund haben, also zum Beispiel schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten Kontakt zu tropischen Ländern haben, also britischer Commonwealth zum Beispiel oder das CDC in Vereinigten Staaten, was also immer auch Verbindung unterhalten hat nach Afrika, die waren immer wieder mit Infektionskrankheiten dann auch konfrontiert. Das heißt, es gab dort Gruppen, Forschungsgruppen an den Universitäten, wo man sich mit Infektionskrankheiten intellektuell forschungsmäßig beschäftigt hat. Also zum Beispiel Ebola-Hochrechnungen waren sehr rasch dann Domäne von Leuten aus Amerika. Wenn da in Westafrika ein Ebola-Ausbruch war, gab es in der Vergangenheit dann auch Manpower-Ressourcen aus Amerika, die dann gesagt hat, okay, da haben wir jetzt einen Ausbruch und das wird sich so und so und so entwickeln. Diese Kapazitäten haben wir in Deutschland nicht. Also erstmal vor unserem anderen geschichtlichen Hintergrund. Wir haben sehr wenig Kontakt mit Ländern mit Infektionskrankheiten. Also zu tropischen Ländern haben wir sehr wenig Kontakt gehabt mit Infektionskrankheiten, haben also hier in Deutschland eine untergeordnete Rolle gespielt. Der andere Aspekt ist, dass in Großbritannien eine ganz andere Kultur, zum Beispiel zur Datenanalyse, insbesondere von Gesundheitsdaten, herrscht. Wir haben in Deutschland, ich denke auch als Konsequenz unserer recht starken Datenschutzgesetze, wenige Möglichkeiten auf Gesundheitsdaten von Individuen zuzugreifen. Das ändert sich momentan, also dass auch zu Forschungszwecken Daten zur Verfügung gestellt werden. Aber ich glaube, ein Paradebeispiel ist, wenn wir noch ein bisschen weiter nach Norden gehen, ist dann zum Beispiel die nordischen Länder, die also riesige Register haben, wo Gesundheitsdaten dann auf Individualebene erhoben werden und dann genau auch gesagt werden kann, so und so und so verhält sich da irgendetwas. Das haben wir in Deutschland nicht. Also einfach, denke ich, ein starker Grund wird unser Datenschutz sein. Das ist ja auch immer mal wieder im Laufe der Pandemie gesagt worden, okay, der Datenschutz ist jetzt nicht so ein hohes Gut wie vielleicht die Infektionsbekämpfung, ob man da nicht was dran machen kann. Gut, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen über Ihre Frage hinausgehend nicht verstehe es. Wir haben ja relativ rasch dann modelliert. Die Frage ist aber dann, worauf haben wir denn modelliert, wenn wir denn keine Daten haben oder sehr wenig auswertbare Daten? Wenn wir dann einfach nach England gucken und gucken uns an, was ist denn dort beobachtet worden und wir übertragen das auf deutsche Verhältnisse, dann ist das natürlich immer mit möglichen Fehlern verbunden. Die englische Population verhält sich anders vielleicht als die deutsche Population. Das mag dann dazu geführt haben, dass solche Modelle dann oftmals auch am Ziel vorbeigeschossen sind. Wir können nicht ohne grundsätzlich darüber nachzudenken, einfach die Verhältnisse von anderen Ländern auf Deutschland übertragen. Das ist schwierig.
Da muss ich doch nochmal nachfragen. Die Ping, die unter deren Dach dieser Podcast läuft, ist eine Datenschutzzeitschrift. Und da muss ich noch mal nachfragen, was haben Sie mal ein Beispiel, was man für Studien hätte betreiben können, wenn man mehr Gesundheitsdaten hätte, jetzt konkret in der Corona-Krise?
Ich glaube, das ist zum Teil sogar ganz grundsätzlich. Also uns hätte uns wahrscheinlich in der Anfangszeit schon sehr stark geholfen, wenn in das allgemeine Meldegeschehen eingeflossen wäre, zum Beispiel, welche Berufsgruppe die infizierte Person gehabt hätte. Also, dass man vielleicht einen Rückschluss hätte ziehen können, ob eine Infektion jetzt zustande gekommen ist, weil jemand, ich sag mal, Schaffner im öffentlichen Personennahverkehr war, oder ob die Infektion stattgefunden hat, weil jemand an der Supermarktkasse gesessen hat, oder wir hatten im Prinzip ja sehr wenig zum Beispiel. Nur ein Beispiel, wir hatten sehr wenige Informationen zum Beispiel über das Berufsbild. Klar, wir hatten dann, das Robert-Koch-Institut hat dann aufgeschlüsselt, ob es Ausbruchdaten aus einem Altersheim waren, das sah man schon, aber Sie können ja die Frage dann auch stellen, okay, wie ist denn jetzt der Erreger da reingekommen? Ist das über Besucher reingekommen? Ist das über Angestellte hineingekommen, Pflegepersonal, oder ist es über Zulieferer reingekommen? Wenn wir, das muss nicht immer gleich sofort der große Wurf sein, aber diese Berufsdaten, glaube ich, die hätten uns schon sehr gut geholfen. Natürlich möchte man dann auch mehr wissen, also vielleicht so etwas wie viele Leute in einer Wohnung wohnen, wenn da ein familiärer Übertrag, eine familiäre Ansteckung stattgefunden hätte, dann. Das sind natürlich dann auch schon persönlichere Daten, die dann sehr stark in den privaten Bereich hineingehen. Das würde ich, glaube ich, dann eher in zweiter Linie sehen. Aber zum Beispiel diese Geschichte mit den fehlenden Berufsangaben, glaube ich, die hätte uns zu früher Zeit geholfen, herauszufinden, wo wirklich jetzt wo Hotspots sind, was besonders gefährdete Risiken Berufsgruppen sind und was eben nicht.
Sehr interessant, weil mir das gar nicht so bewusst ist. Was gibt's denn eigentlich ein gewisses Raster, welche Daten jeweils dann gemeldet werden, wenn eine Infektion, also wenn ein positiver PCR-Test gemeldet wird etwa?
Also das genaue Verfahren, was das Robert-Koch-Institut an Daten verlangt, das ist, denke ich, sogar noch mal etwas anderes, als dann vielleicht die Landesgesundheitsämter verlangen und dann möglicherweise auch in einzelnen kommunalen Gesundheitsämtern noch mal erhoben werden. Ich denke, was beim Robert-Koch-Institut hinterher ankommt, ist so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner. Was aber nicht heißt, dass vielleicht jetzt in den kleinräumigeren Daten eventuell auch noch Zusatzinformationen drin sind. Aber diese Geschichte mit den Berufsgruppen, das hätte ich mir schon gewünscht. Also das hätte man ja wahrscheinlich dann auch konsistent über alle Gesundheitsämter dann erheben können. Das hängt natürlich sehr stark von der Infektion ab. Es mag andere Infektionskrankheiten geben, wo das Berufsbild jetzt vielleicht gar nicht mal so entscheidend ist. Aber weil wir jetzt hier einem neuen Erreger ausgesetzt gewesen sind, hätte das, denke ich, sehr wohl geholfen. Und dass man vielleicht bei standardmäßigen Influenza-Meldungen oder bei anderen meldepflichtigen Erkrankungen die Berufsgruppe dann nicht meldet, da muss man dann im Einzelfall drüber entscheiden. Aber hier hätte es, denke ich, jetzt bei SARS-CoV-2 das uns geholfen.
Was wird denn eigentlich, dann, Sie sagten, kleinster gemeinsamer Nenner, tatsächlich überall gemeldet? Alter, Geschlecht?
Um ehrlich zu sein, ich bin gar nicht darüber im Bilde, ob das Geschlecht zum Beispiel gemeldet wird. Ich habe so einen Meldeweg nicht nachverfolgt. Also ob das hinterher beim Robert-Koch-Institut ankommt, das Geschlecht, das weiß ich gar nicht. Aber wenn ich die Daten runterlade, dann sehe ich zumindest dieses Merkmal nicht. Also ich habe jetzt hier immer Männer und Frauen gemeinsam dargestellt. Ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen, bei SARS-CoV-2 ist das gar nicht so sehr entscheidend. Klar, man kann natürlich sagen, dass Männer ganz grundsätzlich ein unterschiedliches Sterberisiko haben als Frauen. Das wissen wir ja alle. Die Lebenserwartung bei Männern ist ja deutlich geringer als bei Frauen. Selbst hier in Deutschland, ich glaube, das differiert so größenordnungsmäßig 5 Jahre. Das für das Individuum macht das schon einen Unterschied. Aber ich denke, was jetzt hier die Sterblichkeit durch den Erreger anbetrifft, macht es keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und deswegen glaube ich, das ist verzeihlich, dass das nicht in den Datenbanken, also in den Daten, die ich runterlade, mit denen ich dann auch rechne oder irgendwelche grafischen Darstellungen mache, kann ich das Merkmalgeschlecht nicht ist. Was nicht heißen soll, dass es das nicht beim Robert
kommt. Welche Merkmale können Sie denn dort finden, außer dem Alter?
Ja, Alter, und dann kriege ich natürlich was über die, es geht runter bis auf Kreisebene, dass ich dann sage, okay, ich glaube, die kleinste Einheit, die ich da darstellen kann, ist Kreis. Und dann,
ja. Also eigentlich, Sie wissen, in welchem Kreis und wie alt die Person ist. Mehr wissen Sie nicht.
Und die Meldewoche, ne? Und dann, das sind Daten, die jetzt in der Standarddatenbank beim Robert-Koch-Institut auf der Webseite abgerufen werden können. Es gibt natürlich auch noch andere Daten, die zur Verfügung gestellt werden, zum Teil dann aggregiert. Also das, was mich zum Beispiel sehr stark interessiert, ist der R-Wert, weil ich immer glaube, dass der in der Lage ist, ein bisschen stärker vom gerade herrschenden Testregime zu abstrahieren. Also der ist nicht ganz so anfällig wie sind jetzt die Testlabors überlastet oder so etwas. Also da gibt es noch andere Dinge, die man da runterladen kann. Das oder wie eben dann Todesfälle, wenn man den Meldeverzug mit berücksichtigt, kriegt man da auch vernünftige Daten. Das, denke ich, kann das Robert-Koch-Institut auch sehr gut darstellen.
Aber wenn man doch mal bedenkt, wie sehr wir jetzt von den Inzidenzen, die täglich vom Robert-Koch-Institut gemeldet werden, beherrscht werden seit 2 Jahren, dann ist es doch geradezu nicht unbegreiflich, dass da nicht genauere, erstens eine bundesweit einheitliche und dann eine genauere Datenerfassung stattfindet. Und das liegt natürlich nicht am Datenschutz, dass dort nicht die Berufe erfasst werden, sondern das ließe sich ohne weiteres datenschutzkonform machen. Bloß es muss ja überhaupt erstmal jemand auf den Gedanken und auf die Idee kommen, dass nicht nur die täglichen Zahlen wichtig sind, sondern auch diese Faktoren.
Stimme ich Ihnen vollkommen zu, wobei ich ja nochmal auf den Aspekt mit den Zahlen zu sprechen komme. Ich glaube ja, dadurch, dass dann so streckenweise über den Verlauf der Pandemie auch Medienkampagnen geschaltet worden sind, also insbesondere in der Zeit, wo wir noch keinen Impfstoff hatten, wo also dann gesagt wurde, so, jetzt bevor Sie in den Weihnachtsurlaub fahren oder bevor Sie in den Urlaub fahren, bitte lassen Sie sich testen oder bevor Sie in den Osterurlaub fahren, 2020 testen Sie sich. Oder ich meine, da gab's die Tests noch nicht, aber es gab dann ja Phasen, wo regelrecht aufgerufen worden ist, selbst sich um Tests zu kümmern und dass dann die Leute solchen Sachen nachgegangen sind und dass dann auf diese Art und Weise die Inzidenz dann auch nach oben gegangen ist. Wenn man das diese Zeiten jetzt vergleichen will, ist es im Prinzip über den langen Zeitraum die Infektionszahlen vergleichen möchte, ist es fast unmöglich, also dann die einzelnen Wellen selbst miteinander in Relation zu setzen. Das ist unheimlich schwierig. Also diese Awareness, die man für zu bestimmten Zeiten gehabt hat. Man dachte zum Beispiel im Sommer 2020, die Pandemie ist jetzt hoffentlich durchstanden. Und dann ging es aber relativ rasch Richtung Herbst dann wieder hoch. Und Leute haben dann wieder angefangen, sich zu testen. Diese Wellen von Bewusstsein für die Erkrankung. Wir können aus den Inzidenzen diese, sag ich mal, Mechanismen sehr schwer nur überhaupt rausnehmen. Und insofern aus epidemiologisch-wissenschaftlicher Sicht sind diese Inzidenzzahlen, auch die Fallzahlen, auf denen natürlich basieren, die sind sehr schwierig zu interpretieren. Also für wissenschaftliche Zwecke sage ich schon mal fast unmöglich. Weshalb wir auch frühzeitig schon darauf hingewiesen haben, naja, eigentlich müssten wir uns andere Werte angucken, wie eben den R-Wert. Und es gab sogar mal Zeiten, wo das also auch in die öffentlich-rechtlichen Medien geschafft hat, dass der R-Wert angeguckt worden ist. Und jetzt aktuell haben wir dann immer noch die starke Fokussierung, wie Sie sagen, auch auf den Inzidenzwert. Wir haben aber jetzt noch andere Marker hinzubekommen, wie eben die Hospitalisierungsinzidenz oder die Belegung der Intensivaufnahmen. Das hätte man natürlich auch viel früher, wäre das wünschenswert gewesen, dass man diese Daten bekommen hätte. Das kam ja auch erst im Verlauf der Pandemie.
Herr Brings, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Deswegen darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich für diese interessanten Anstöße, Beobachtungen und Gedanken danken. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ins Westfälische. Bis zum nächsten Mal.
Herr Herting, herzlichen Dank. Wiederhören. Tschüss.